geht heute Vormittag um die Taten, die Früchte des Glaubens. Da könnten wir es uns ganz einfach machen und sagen, naja, wenn du Christ bist, dann handelst du eben so und nicht anders, punktum. Aber so einfach macht es sich zum Beispiel auch ein Apostel Paulus nicht. In der Sprache der Theologie kommt immer vor dem Imperativ der Indikativ, also vor dem Sollen das Sein. Ich muss erstmal klären, wer ich bin, bevor mir gesagt wird, was ich soll. Eine jüdische Weisheit formuliert das so: Aus dem Denken folgt das Wort, aus den Worten folgen die Handlungen, aus den Handlungen folgen die Gewohnheiten und die Gewohnheit formt den Charakter. Alles fängt also mit dem Bewusstsein, mit dem Denken an oder in der streng logischen Sprache von Philosophen geht das so, das Tun folgt dem Wesen. Und um zum Tun, zur Handlung, zur Frucht zu kommen, müssen wir uns mit dem Denken und dem Wesen eines Menschen beschäftigen. Ist das Wesen gut? Handelt er auch gut? Ist das Wesen nicht gut? Na, handelt er auch nicht gut. Falsch oder böse? Und wie handelt jetzt ein Christ? Was ist sein Wesen? Und wie ist die Norm, nach der er seine Taten vollbringt? Und dazu kommt noch der Gedanke, wir müssen auch wollen, was wir sollen. Sonst bleibt alles Tun kümmerlich, halbgares Zeug, notdürftig getan, aber nicht mit der Überzeugung und dem vollen Herzen, mit dem wir etwas tun sollen. Ob jetzt Paulus, Johannes, Petrus, Jakobus oder jetzt für heute der Hebräerbrief, alle beenden sie ihre Briefe mit der Aufforderung zum christlichen Handeln. In der exegetischen Wissenschaft nennt man das auch Parenese, die Aufforderung, moralisch Gutes zu tun. Der Philosoph Hegel hat dazu einmal den besonderen Satz getan, jetzt gut aufpassen, die Tat ist die Wahrheit der Absicht. Die Tat ist die Wahrheit der Absicht. Das Innere will und muss wirklich werden, damit man das auch erkennen kann. Das Handeln gründet in der Lehre, aber ohne das Tun und Handeln bleibt der Glaube ein Gedankengebäude, ohne Auswirkungen auf die Welt. Das war sozusagen ein erster Angang, ein zweiter. Im Griechischen heißt Kirche Ekklesia und da steckt das Wort Kletos drin und Kletos meint Ruf, also rufen. Ek ist eine Präposition und also heißt Ekklesia gerufen, heraus, herausgerufen. Die sich in der Kirche versammeln, also wir hier. Wir sind herausgerufen, wir sind die von Gott Gerufenen und Zusammengestellten. Und Gott selbst ruft uns aus unseren bisherigen Lebenszusammenhängen heraus. Und da fragt man sich natürlich, ja warum, wieso macht Gott so etwas? Wozu? Er macht das ja nicht ohne Intention, ja nicht ohne Ziel, er hat ja irgendetwas mit uns vor. Unsere Berufung passiert ja nicht ohne Auftrag, etwas zu tun, und zwar etwas Bestimmtes. Also wenn man das mal so rekapituliert hat, dann scheint kein Weg daran vorbeizuführen, uns erst einmal wie Maria Jesus zu Füßen zu setzen und ihm aufmerksam zuzuhören, bevor wir wie Martha uns in der Küche der Welt breit machen und aktiv herumwerkeln, also Kontemplation vor Aktion. Und vor allem wollen und müssen wir auch wissen, welche Gerichte sollen wir eigentlich kochen heute und welche Gerichte sollen wir anwenden. Was wollen wir als Christen der Welt präsentieren? Und da muss man zuerst einmal zuhören, hinhören, sonst wäre alles Tun blinder Aktionismus. Ein zweiter Gedanke. Das Leben spricht dabei gar nicht. Ich kann mein Ohr noch so sehr ans Leben halten, ich werde nichts hören. Sprechen werden immer nur Menschen. Die Menschen geben dem Leben einen Sinn und Menschen deuten das Leben. Aber es gibt für uns keinen handfesten Beweis, dass die Deutung, die ich gerade höre oder die ich gerade für meine eigenen Zwecke übernehme, dass das auch die wahrhafte ist. Es bleibt mir als Mensch immer nur die hoffentlich feste Überzeugung, dass das, was ich höre, das Richtige ist, dass das Leben richtig gedeutet wird. Aber bei der Deutung des Lebens brauche ich immer das Vertrauen auf diese Deutung. Und Glaube. Und es ist sogar das Wesen des Glaubens, unbeweisbar zu sein. Wäre Glaube beweisbar, der Glaube würde schlagartig wissen und so nicht mehr eine Sache des Herzens, sondern eine des Kopfes. Aber Maria sitzt jetzt Jesus zu Füßen, sie hört und glaubt. Und nach einem schönen Satz des schon leider früh verunglückten katholischen Theologen Eberhard Schockenhoff ist Glaube an Jesus das Eintreten in die Lebensform Jesu. Und mit diesem Eintreten in die Lebensform Jesu ist es zugleich die Übernahme seines Weltverständnisses und seiner ethischen Überzeugung. Und Ethik ist die Wissenschaft von der Norm unserer Handlung. Sie zeigt uns die Grenzen und die Möglichkeiten unseres Handelns. Also um das jetzt ein bisschen aktuell zu machen, die Frage, die uns momentan beschäftigt, ist die Frage nach dem assistierten Suizid. Kann ich, auch als Christenmensch, einem verzweifelten Menschen, der nicht mehr leben will, dabei helfen, sein Leben zu beenden? Ist das ethisch in Ordnung? Oder noch ein anderes aktuelles Thema, das jetzt Land auf, Land ab diskutiert wird, die Leihmutterschaft. Soll sie erlaubt sein? Ist es dem Leben angemessen, den Bauch einer fremden Frau, zu mieten, um für mich Leben zu gebären? Wird das Leben da nicht zur Ware? Und was muss ich alles bedenken bei dieser aktuellen Position der Leihmutterschaft? Also Ethik setzt meiner Handlung eine Norm und so ein Geländer, dass ich weder rechts noch links vom Weg abkomme. Und dass ich mir bei all dem, was ich tue, auch ein gutes Gewissen bewahre. Und das Gewissen ist dabei sozusagen der Wächter meiner Taten. Und das Gewissen ist ja bekanntlich auch, ein gutes Gewissen ist bekanntlich auch ein sanftes Ruhekissen. Ne? Aber die Ethik setzt meinem Handeln nicht nur Grenzen, sie motiviert mich auch so und nicht anders zu handeln. Ethik ist auch und vor allem Antrieb, etwas zu tun. Ich mache das mal deutlich. In der Zeit des Nationalsozialismus liegt Dietrich Bonhoeffer das Leiden durch politisches Unrecht so schwer auf der Seele, dass er etwas tun muss. Er sagt für sich, ich kann nicht in der Kirche die Liturgie singen und nicht gleichzeitig für die Verfolgten stimmen und eintreten. Ich muss meine Stimme erheben gegen die, die zu Unrecht verfolgt werden, denen der Lebenswert und das Lebensrecht abgesprochen wird, wie die Juden und die Behinderten und die Sinti und Roma und die Homosexuellen und wer nicht alles. Aus ethischen Gründen gibt es für Bonhoeffer einen Zustand, in dem man dem Rat in die Speichen fallen muss. Also dieser ethische Druck des Gewissens kann für uns, für einen Menschen so groß werden, dass er handelt, auch wenn er sein Handeln mit eigenem Leiden bezahlen muss. Aber er würde auch leiden, wenn er nicht handelte, weil er unter seinem Gewissen litte. Für uns heute ist es wichtig, dass wir uns, so glaube ich jedenfalls, dass wir uns für die Demokratie einsetzen, die von allen Ecken und Kanten bedroht ist. Weil die Demokratie eine gute Lebensform ist, die uns Freiheit und Frieden garantiert. Aber nochmal, wie ist unsere Norm als Christ? Was motiviert mein Handeln? Welche Werte bestimmen unser Denken und das Gewissen? Und wozu hat Gott mich überhaupt berufen? Wofür soll ich einstehen mit meinem Leben? Wie auch immer ich mich in ethisch strittigen Fragen entscheiden mag, ich muss doch angeben können, nach welchen Kriterien ich das tue. Und wenn die Tat die Wahrheit unserer Absicht ist, wie bildet sich denn unsere Absicht heraus? Wie komme ich dazu? Maria sitzt Jesus zu Füßen, weil sie seine Worte für extrem glaubhaft und für extrem wichtig hält. Maria kennt ja auch die Tora. Maria kennt auch Mose. Maria kennt auch die Propheten. Aber diesem Mann, der da vor ihr steht, diesem Mann aus Nazareth, vertraut sie. Und sie vertraut darauf, dass er mit seinen Worten, mit seiner Art, das Leben zu deuten, auf dem rechten Weg ist. Und sie hört ihm so intensiv zu, übernimmt seine Welt- und Lebenssicht und auch seine ethischen Ansichten eins zu eins. Sie verlässt sich auf ihn und lässt sich auf ihn ein. Maria glaubt Jesus. Und nach einer schönen Aussage des Theologen Gerhard Ebeling gehören Jesus und Glaube auf das Engste zusammen. Jesus und Glaube gehören auf das Engste zusammen. Man kann den Glauben von Jesus nicht trennen und man kann Jesus auch nicht vom Glauben trennen. Und zwar einmal so, dass der Glaube angewiesen ist auf Jesus. Er ist Glaube an Jesus. Es ist Vertrauen auf Jesus. Und offenbar auch so, dass Jesus angewiesen ist auf den Glauben, weil nur der Glaube ihn so erkennt, wie er erkannt sein will. Und so wird Jesus mit dem, was er zu sagen hat und wie er handelt, die Norm ihres Denkens, Marias Denkens. Und Jesus bestimmt ihre Absicht und im Hören auf ihn formt sich ihr Wesen. Und Maria weiß, wenn sie diesem vollkommenen Menschen folgt, nachfolgt, dann wird sie selber immer mehr zum Menschen werden. Und so kann es Menschen gehen, die diesem Mann aus Nazareth begegnen. Er kann die alles bestimmende Größe ihres Lebens werden. Die reformierte Theologie hat dort den passenden Satz gefunden: Vivi mus ex uno, das heißt, ist Latein, die Kirche ist immer Latein ein bisschen. Wir leben aus dem einen und dieser eine ist natürlich kein anderer als Jesus Christus. Und dieser Jesus steht und lebt für die Liebe. Ob jetzt in seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dessen Liebe zum anderen sich in seiner gelebten Barmherzigkeit zeigt, ob in seinem Gleichnis vom liebenden und eher ja auch noch vergebenden Vater, ob in seinen Heilungen am Sabbat, bei denen ihm die Liebe wichtiger ist als das Gebot der Stunde, oder noch von seinem Wort vom Kreuz herab: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gerade gar nicht, was sie tun. Immer ist es die Liebe, die sein Handeln und seine Worte motiviert. Und zusammengefasst in seiner Aufforderung, liebe deinen Nächsten, oder auf die Spitze getrieben, liebet eure Feinde. Alle biblischen Autoren der griechischen Bibel haben verstanden, dass die Liebe das Wesen des Christentums ist, weil Jesus das Herz des christlichen Glaubens ist. Liebe das Wesen, weil Jesus das Herz. Und sie haben ebenso verstanden, dass für Jesus selbst Gott die Liebe ist. In dem Buch mit dem Titel Gott, das unsterbliche Gerücht des Philosophen Robert Spemann findet sich die Aussage: Man soll nicht aus alter Gewohnheit glauben, nicht aus Angst vor dem Tod, nicht für alle Fälle, nicht weil uns jemand zwingt, auch nicht aus humanistischen Gründen, auch nicht um unsere Seele zu retten oder um vielleicht besonders originell zu sein. Man soll glauben aus dem einen einfachen Grund, weil es den Gott gibt, und zwar den Gott der Liebe. Und dieser Gott der Liebe hat uns berufen, er hat uns als Kirchengemeinde, als Ekklesia zusammengestellt. Nochmal die Frage, warum und wozu? Na, das ergibt sich jetzt schon von alleine, um für diese Liebe zu leben natürlich. Um sein Reich dieser Liebe in der gefallenen Welt sichtbar zu machen. In unserem Inneren, in unserem Wesen, in unserem Denken, in unserem Bewusstsein muss diese Liebe und kann diese Liebe und soll diese Liebe zu Hause sein. Und nur so kann sie auch die Norm unseres Handelns werden. In der Theologie gibt es dafür zwei Begriffe, einmal Rechtfertigung und einmal Heiligung. Die sind beide so ein bisschen, wie das immer so ist, aus der Mode gekommen. Und die Heiligung zudem seit der Reformation unter den Verdacht, dass man sich damit selbst erlösen will. Also dass man sich, wenn man jetzt, sagen wir mal, aus Liebe heraus handelt und gute Taten vollbringt, gute Früchte vollbringt, dass man irgendwann auf die Schultern klopft und sagt, was bin ich doch für ein geistlicher Hero. Dadurch, durch diesen Gedanken kam die Heiligung ein bisschen in Verdacht, der Selbsterlösung. Aber dabei meint es nichts anderes als die Tatsache, dass wir durch unsere Taten der Liebe, durch unsere Taten der Liebe in den Glauben hineinwachsen. Und dass unser menschliches und natürliches Wesen, das, was von uns also seit unserer Geburt auf der Welt ist, dass wir dieses unser Wesen durch unseren Glauben formen und ausbilden lassen. Und Heiligung meint dabei, immer mehr in den Glauben hineinwachsen, immer sensibler werden für die Liebe. Nicht für irgendeine Liebe, sondern von der Liebe, die von Gott ausgeht. Der Kirchenvater Augustin hat das in dem Satz zusammengefasst. Liebe und dann tu, was du willst. Und diese Liebe braucht keine konkreten Anweisungen, keine Gesetze, nach denen sie leben soll. Liebe ist sich selbst das Gesetz, weil sie so klug und so sensibel ist zu erkennen, was in diesem Moment zu tun ist. Die Liebe ist die Norm, aber die Wege der Liebe sucht die Liebe sich selbst. Rechtfertigung meint hingegen diesen Moment, in dem uns die Lebensdeutung klar und deutlich vor Augen steht. Welche Lebensdeutung? Natürlich diese eine Lebensdeutung, dass ich ein von Gott geliebter und in Liebe berufener Mensch bin. Und das sichtbarste Zeichen dieser Rechtfertigung, dieser Lebensdeutung, ist meine Taufe. Mit der Zusage, du bist mein geliebtes Kind. Ich bin, weil Gott es so will. Und Gottes Liebe ist es, dass ich immer mehr in diese Liebe hineinwachse oder anders in dieser Liebe geheiligt werde. Und als Taten der Liebe diese mit meinem Leben zeige, und immer wieder das auch, immer wieder dort, wo widerspreche und auch widersprechend handeln, wo die Liebe leidet. Und die parenetischen Aufforderungen biblischer Autoren sind ein damals übliches Stilmittel, diese Taten der Liebe als die Wahrheit unseres Glaubens ans Tageslicht zu bringen. Und so auch in dem Predigttext Hebräer 13, da heißt es, die Bruderliebe soll bleiben, vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wären sie mitgefangen. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib. Also Parenese als moralische Aufforderung macht Ethik konkret und zeigt, sie bestimmt unser Handeln, nicht nur in so besonderen und herausfordernden Zeiten wie die des Nationalsozialismus. Ethik bestimmt unser Handeln in unserem Alltag. Wie lebe ich, wie lebst du mit deinem Nachbarn? Wie lebst du mit deinem Arbeitskollegen? Wie lebst du diese Liebe im Verkehr, als Verkehrsteilnehmer? Wie im Umgang mit Fremden? Wie mit deinem Nachbarn in der Kirchenbank? Begegne ich meinem Mitmenschen in Liebe? Lebe ich barmherzig? Bestimmt Liebe meine Worten und meine Taten? der Schreiber des Hebräerbriefes nennt ausdrücklich die Gastfreundschaft, was Besonderes zu unseren aktuellen Diskussionen im Umgang mit dem Thema Asyl passt. Und der Theologe Ernst Käsemann hat, wie ich finde, wunderbar die Adressaten des Hebräerbriefes das wandernde Gottesvolk genannt. Das wandernde Gottesvolk. Menschen also, die seit der Geburt, seit Taufe im Leben unterwegs sind. Und die auf Erden, die wissen, dass sie auf der Erde keine bleibende Stadt haben und allein schon darum sensibel sind für Menschen, die auf der Flucht sind. Und da Mitglieder der ihres Glaubens wegen verfolgten Gemeinde im Gefängnis sind, sollen die Nicht-Inhaftierten auch den Kontakt halten und sie nicht ihrem Schicksal überlassen, weil sie Brüder und Schwestern im Glauben sind. Es ist ganz deutlich, eine Ethik des Glaubens ist Ethik des Alltags, bestimmt meinen Umgang mit meinen Mitmenschen, mit den Tieren, mit der Natur. Wir sind von Gott gerufen und wir sind von dort nicht nur gerufen, sondern wir sind auch berufen. Wir sind berufen, unter den Menschen Gottes Bild aufleben zu lassen, Gottes Liebe zu verbreiten. Die Liebe, von der wir leben, die will und die muss hinaus in die Welt. Vierel, Schwerinsdorf, Neuvierel, wo auch immer sie gerade sind, da muss die Liebe Gottes leben. In seinem Buch Gott als Geheimnis der Welt schreibt der Theologe Eberhard Jüngel über diese Liebe und damit schließe ich diese heutige Predigt. Insofern ist die Liebe jeweils so, wie die Liebenden sind. Doch von diesen gilt in einem noch fundamentaleren Sinn, dass sie so sind, wie ihre Liebe ist. Sage mir, wie du liebst. Und ich will dir sagen, wer du bist. An unseren Früchten soll man uns erkennen. Amen. Brich